Könnt es mir denken, letzte Woche haben, also während der Predigt, haben manche, vielleicht sogar viele, in sich hineingeschmunzelt und gesagt, ja, ja, da ist unser Ausländer wieder. Ich habe letzte Woche über Sanftmut gepredigt und ich habe das Wort auseinandernehmen wollen und von den jeweiligen Bestandteilen reden wollen. Und an dieser Stelle kann ich sagen, in meiner Vorbereitung auf die Predigt habe ich überlegt, was ist überhaupt der Substantiv da von sanft? Sanft ist ein Beschreibungswort, also ein Adjektiv, und habe überlegt, also Substantiv, das ist, wo man der, die oder das davor setzt. Was ist die Form? Ich dachte, Sanfthaftigkeit klingt doof. Sanftigkeit genauso. Ich habe überlegt, könnte das Sänfte sein? Und im Verlauf von dieser Predigtreihe, da es sich sehr viel um einzelne Worte handelt, habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache zur Rate gezogen habe. Und auch in diesem Fall, also bin ich auf dwds.de gegangen, habe Sänfte eingegeben, habe gesehen, ja, das ist ein Wort, alles klar. Nur dumm, dass ich die Definition nicht gelesen habe. Ja, also nach der Predigt, also nach dem Gottesdienst, war ein Ehepaar, das zum Besuch war, und die haben gesagt, ja, also während du gesprochen hast, haben wir überlegt, ist der von hier oder nicht? Aber als du Sänfte gesagt hast, haben wir gesagt, nee, der ist nicht von hier. Ich habe sogar diese Woche auch eine sehr freundliche E-Mail bekommen mit einem Bildchen dabei, um mir zu helfen, zu verstehen, dass... Also... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, vom Zusammenhang her hat wohl, ja, warte, ich muss mal genau einen genauen Platz finden, sonst geht das schief hier. Ja, also von dem Zusammenhang her bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner gedacht hat während der Predigt, dass ich eine zur Beförderung von Personen dienender, meist völlig umkleideter, auf zwei Stangen befestigter Sitz, der in Ostasien durch Menschen oder Lasttiere getragen wird, gemeint habe. Also so die Definition von dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache für dieses Gerät, was ich tatsächlich nicht gemeint habe, als ich letzte Woche von Sänfte gesprochen habe. Aber hey, das ist tatsächlich das, was das Wort bedeutet. Und das ist dann so eine knifflige Sache. Wir müssen überlegen, was bedeutet ein Wort eigentlich? Und ja, wie wichtig ist es, genau zu wissen, was ein Wort bedeutet? Mein Fehler letzte Woche kann man mit einem Schmunzeln mitnehmen oder wie heute ein lautes Lachen, das ist völlig in Ordnung. Aber oft ist es wichtig, dass wir ein Wort auch richtig verstehen, um zu wissen, was die Menschen damit meinen. Und heute kommen wir, wie schon angekündigt wurde, zu dem letzten Begriff in dieser Reihe von der Frucht des Geistes. Nun, hier möchte ich erstmal die ganze Liste nochmal vorlesen. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Ganz am Ende von dieser Liste steht Enthaltsamkeit, oder viele von den Übersetzungen, die versuchen, die Sprache der Bibel noch zugänglicher zu machen, die verwenden Selbstbeherrschung. Und ich schätze, was hier grundsätzlich gemeint ist, wird nicht das große Rätselraten auslösen. Es geht darum, dass man Exzesse vermeiden soll. Und schon Sokrates im 5. Jahrhundert vor Christus hat von diesem Begriff, was Paulus hier in diesem Vers verwendet, was hier als Enthaltsamkeit übersetzt wird, gesprochen und das als hohe Tugend bezeichnet und seine Schüler Platon und Aristoteles nach ihm genauso. Nun, ihr habt diesen Namen wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört. Also das sind wirklich die ganz großen Namen der griechischen Philosophie. Und vieles von dem, was sie geschrieben haben, hat viel mehr Einfluss auf unser Denken heute, als uns häufig bewusst ist. Aber nur weil etwas als ein hohes Ideal hochgehalten wird, heißt lange nicht, dass es auch von vielen Menschen praktiziert wird. Um das zu erläutern, schauen wir mal eine kurze historische Entwicklung an. Es gibt Worte, die kommen aus der Mode, wie zum Beispiel Sänfte. Also das ist ein Gerät, was heutzutage so gut wie überhaupt nicht mehr benutzt wird. Und in dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache haben sie auch immer so eine kleine Grafik neben einem Wort, um die Häufigkeit der Nutzung auch grafisch darzustellen. Und das hier ist die Benutzung von Sänfte von 1600 bis zur Gegenwart. Und man sieht, das ist eine stetig abfallende Linie da. Also das Wort wird immer weniger verwendet. Und wenn ich das nicht mal in einer Predigt verwenden darf für sanft, dann wird es noch weniger verwendet. Aber naja, ist nun mal so. Also manche Worte kommen aus der Mode und werden einfach nicht mehr so benutzt. Als Gegenteil dazu, ich habe das Bild jetzt nicht mitgebracht, aber spaßeshalber habe ich Podcast eingegeben. Und natürlich ist es ganz unten bis 2000, dann geht es in die Höhe. Also an sich ein völlig neues Wort. Also es gibt da ein Hin und Her bei den Begriffen. Aber es gibt noch ein Wort, was aus der Mode gekommen ist. Unzucht. Selbstverständlich finden wir dieses Wort nicht in der Frucht des Geistes. Allerdings, wir finden das Wort in der Liste, die Paulus zuvor aufzählt, wo er das Gegenteil von der Frucht des Geistes, er bezeichnet sie als die Werke des Fleisches. Und Unzucht ist das allererste, was er da aufzählt im Vers 19. Und DWDS.de, also ein modernes Wörterbuch, definiert Unzucht als die geschlechtliche Sittlichkeit verletzende sexuelle Handlung. Das ist ein Mund voll, aber die geschlechtliche Sittlichkeit verletzende sexuelle Handlung. Nun bleibt natürlich die Frage, was ist das? Was fällt in die Kategorie einer geschlechtliche Sittlichkeit verletzende Handlung? Nun, ich möchte mich nicht in heutigen Definitionen, sage, verrennen, weil wenn wir die Frucht des Geistes betrachten, ist es dabei auch wichtig zu bedenken, was hat Paulus gemeint, als er diesen Brief an die Gemeinden in Galatien geschrieben hat? Was wollte er denen kommunizieren? Und man kann in verschiedensten griechisch-deutschen Lexika nachschauen. Ich bin auch mehrere durchgegangen. Und für dieses Wort, was Paulus im Urtext verwendet hat, findet man jedes Mal den Begriff Unzucht dabei. Und eins, was ich seit meinem Studium als so ziemlich der Standardwerk kenne, steht als Erläuterung dazu, jede Art illegitimen Geschlechtsverkehr. Nun, es kann sein, dass manche Leute hier denken, ach nee, jetzt kommt der Moralapostel. Aber mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie einen moralischen Zeigefinger hochzuheben. Und wir müssen auch bedenken, es ist auch überhaupt kein Fall von, dass man in Bezug auf sexuelle Handlungen, dass man einfach sagt, sowas macht man nicht. Weil die Geschichte zeigt überaus deutlich, sowas haben die Menschen immer gemacht. Und gerade zu Paulus Zeit im griechisch beeinflussten Raum, also das heißt im gesamten Mittelmeerraum. Die sexuellen Sitten, die waren auch für unsere Maßstäbe sehr locker. Also wir können überhaupt nicht sagen, naja, das war Paulus' Welt, damals hat man das nicht gemacht, wir sehen das heute anders. Nee, nee, nee. Also die Sitten, die in der Zeit in also Griechenland, Rom, also was wir jetzt als Italien kennen und auch Kleinasien, wo Galatien war, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, also die waren schon, naja, was man als sehr locker bezeichnen kann. Wenn wir biblische Aufforderungen für unser Leben, für unser Verhalten anschauen, geht es auch nicht darum, dass eine Regel aufgesetzt wird, einfach um zu sagen, das sind die Regeln, stell keine Fragen. Sondern es geht wirklich darum, dass Gott unser Leben schützen möchte. Er möchte uns beschützen und er möchte, dass wir ihn mit unserem Leben ehren. An dieser Stelle könnte ich eigentlich ziemlich viel dazu sagen, was die Bibel darüber sagt, wie unser Körper heilig ist. Ich bringe ein kurzes Beispiel mit hinein. Dritte Buch Mose. Also wer schon das dritte Buch Mose durchgelesen hat, Hut ab. Also es ist echt nicht einfach. Es ist ein Gesetz nach dem nächsten und viele Dinge, wo wir sagen, hä? Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee? Kapitel 18 da ist eine ganze Auflistung von verbotenen sexuellen Handlungen. Und ich will gar nicht jetzt weiter auf Kapitel 18 drauf eingehen. Ich will nur darauf hinweisen, also immer wieder gibt es, ich sage, unglückliche Stellen, wo ein Kapitelbruch gesetzt wird. Weil in Kapitel 18 sind dann diese ganze verbotene Handlungen. Aber dann im Kapitel 19, Vers 2, heißt es, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das gehört integral zu dem, was davor gekommen ist. Hast du je darüber nachgedacht, dass dein Körper heilig ist? Ja. Dein Körper ist heilig zu Gott. Du bist ihm so unermesslich wichtig. Und ja, ich komme später an anderer Stelle noch auf ähnliche Gedanken zurück. Aber wehe, wenn wir denken, es geht nur darum, dass unsere Seelen gerettet werden, was wir mit unserem Körper machen, hat damit nichts zu tun. Das ist keine christliche Lehre. Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Das müsste uns ein ziemlich deutlicher Hinweis geben. Was mit unserem Körper geschieht, ist keineswegs egal. Was wir damit machen und auch was anderen damit machen oder machen wollen. Du sollst hören und du sollst bitte zu Herzen nehmen, dass Gott das aus tiefster Liebe dir zuspricht. Dein Körper ist heilig und darf nicht missbraucht werden. Das ist ein ganz wesentliches Konzept im christlichen Glauben. Und etwas, was wir leider zu häufig, also ein bisschen getrennt haben von unserer Sexualethik und der Gedanke der Heiligkeit, die gehören integral zusammen. Nicht als ein, das macht man nicht oder macht das nicht, sondern als ein, hey, du bist es wert, dass damit mit äußerster Vorsicht umgegangen wird. Nun, in einer früheren Predigt in dieser Reihe habe ich davon erzählt, dass die frühesten lateinischen Übersetzungen von dieser Textstelle, also Galater 5, 22, 23, sie haben nicht 9 Begriffe verwendet für die Frucht des Geistes, wie wir das im Urtext finden, sondern sie haben gleich 12 verwendet. Und es ging nicht darum, dass die Übersetzer gesagt haben, ach, ich denke, das und das sollten auch noch dazukommen. Die sind auch noch wichtig. Sondern es ist immer so eine Sache, wenn man eine Übersetzung anfertigt, dass man Entscheidungen treffen muss, welchen Begriff nehme ich, um dies oder jenes Wort zu übersetzen. Und die haben 12 Begriffe verwendet, weil sie gesagt haben, hier sind ein paar Begriffe dabei, dass wenn wir sie mit einem Wort übersetzen, haben wir zu viel von dem Gedanken hinter diesem Begriff weggelassen. Und deswegen haben sie zusätzliche Begriffe dazu genommen. Und im Falle von diesem Wort, was hier als Enthaltsamkeit übersetzt wird, war es eben auch so ein Fall. Die haben ein Wort, was faktisch Selbstbeherrschung bedeutet, und ein Wort, was Keuschheit bedeutet. Wieder Keuschheit, ein Begriff, also die Grafik dafür habe ich zwar nicht, aber auch ein Begriff, was nicht mehr so häufig vorkommt, aber was in Bezug auch direkt auf die sexuelle Enthaltsamkeit bezogen ist. Also sie haben Selbstbeherrschung und Keuschheit verwendet, um diesen Begriff zu übersetzen. Das heißt, wir haben gerade von der Keuschheit gesprochen, aber die Selbstbeherrschung dürfen wir dabei nicht hinten unterfallen lassen. Weil das ist ein weiterer wichtiger Aspekt von diesem Begriff. Wenn wir in Paulus' Liste der Werke des Fleisches schauen, also ab Vers 19 da, finden wir auch weitere Gegensätze zur Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. In Vers 19 finden wir den Begriff Unreinheit. Und dieser Begriff könnte man auch mit Lasterhaftigkeit übersetzen. Also es geht darum, dass wir unseren Lastern nicht einfach freien Lauf lassen. Also, und dann sind auch die Begriffe Ausschweifung, maßloses Trinken und Essen. Diese sind eben auch Gegensätze zur Enthaltsamkeit, was wir also als letzten Begriff in der Frucht des Geistes finden. Und es ist sehr wichtig. Ich meine, all diese verschiedenen Aspekte sind wichtig für uns, weil wieder, es geht darum, dein Körper ist heilig. Und das hat dann auch zur Folge, dass wir den Körper nicht durch Dinge, die uns im ersten Moment ein Vergnügen sind, missbrauchen, sondern dass wir wirklich bedenken, was will Gott für mein Leben, was will er mir darin schenken. Nun, kurz zwischendurch, wenn von Enthaltsamkeit die Rede ist, wenn Handlungsweisen, die viel zurückhaltender sind, viel enthaltsamer sind, als die Kultur im Allgemeinen propagiert und praktiziert, dann kommt es schnell dazu, dass Leute anfangen, Askese hochzuhalten. Askese ist dann wiederum, wenn jemand wirklich versucht, auf alles zu verzichten. Und in der frühen Kirche hat es eine sehr stark asketische Bewegung gegeben. Es hat mitunter Leute gegeben, die gesagt haben, man darf gar nicht heiraten. Das heißt folglich, dass die jegliche Art sexuelle Beziehung gänzlich ausgeschlossen haben. Es hat in der frühen Kirche auch Leute gegeben, die sich komplett von der Gesellschaft zurückgezogen haben. Vor ein paar Wochen durfte ich einige Tage in Ägypten sein und dort haben wir die Höhlenkirche, das ist eine große Höhle, wo Tausende von Menschen sich zum Gottesdienst treffen können. Und leider erst wenige Minuten, bevor wir wieder wegfahren mussten, habe ich erfahren, dass es eine zweite kleinere Kirche gibt. Ich bin schnell dahin gehuscht und habe das alles abfotografiert, kurz angeschaut. Und dann, wie ich da gehen wollte, hat einer mir gesagt, aber es gibt hier drunter noch eine Kirche. Und er wollte das mir zeigen und ich musste sagen, tut mir leid, die Gruppe wartet auf mich, die wollen wegfahren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zurücklaufen muss. Aber später habe ich gehört, diese Kirche, die ich leider nicht mehr gesehen habe, die geht sogar auf die Wüstenväter zurück. Die Wüstenväter bis ins 5. Jahrhundert zurück. sind Menschen, die also in die Wüste gegangen sind und versucht haben, von minimalem Wasser, minimalem Essen zu leben und sich wirklich von der Gesellschaft zurückgezogen haben, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Die haben gedacht, wenn wir uns zurückziehen, können wir ein noch heiligeres Leben führen. Nun, christliche Lehre verbietet das nicht, aber christliche Lehre, die biblische Lehre, ruft keineswegs dazu auf, dass wir ein asketisches Leben zu führen haben, dass wir auf alles verzichten müssen, was einem Freude macht. Das ist ganz und gar nicht biblische Lehre. Das ist nicht das, was auch durch diesen Begriff propagiert werden soll. Mehrfach durch die Bibel wird betont, dass wir Gottes guten Gaben genießen dürfen. Manchmal in der Bibel werden wir sogar dazu aufgefordert, gerade die Vorschriften für Festtage für das Volk Israel, die haben dazu aufgefordert, dass sie ein gutes Essen miteinander genießen. Und Enthaltsamkeit hat damit zu tun, dass diese guten Gaben nicht in sich zu etwas Schlechtem, also Abträglichen für uns werden. Ein gutes Essen und ein schöner Glas Wein dazu, das ist wirklich was Feines. Aber wenn wir ständig mehr essen, als unser Körper verbraucht, dann hat das schlimme Folgen für unseren Körper. Und erst recht, wenn wir ständig zu viel Alkohol trinken, ich denke, jeder hier weiß, wie katastrophal das werden kann. Also das Gute zu genießen ist völlig in Ordnung. Aber es muss im Rahmen bleiben. Und darum geht es hier, dass die Dinge nicht übertrieben werden. Ja, ich war ein bisschen geschockt, als ich diese Woche in einem Artikel gelesen habe, in den USA wurde inzwischen ermittelt, ca. 75% der Erwachsenen haben Übergewicht. 75% der Erwachsenen. Nun, es ist leicht auf anderen Ländern zu zeigen und sagen, wie können Sie nur? In Deutschland habe ich dann nachgeguckt, Robert-Koch-Institut gibt an, dass es in Deutschland knapp 50% der Frauen und 60% der Männer sind, die Übergewicht haben. Wir sind aufgefordert, auf unsere Gesundheit, auf unseren Lebenswandel zu achten, dass wir unseren Körper nicht kaputt machen, weil unser Körper heilig ist zu Gott. Beim Evangelium, also bei der guten Nachricht von Jesus Christus, geht es darum, dass wir gerettet sind. Aber ich fand es wirklich interessant, vielfach finden wir in den Evangelien, dass Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Ich habe speziell, also gut, ja, in deutscher Übersetzung, nach diesem Wortlaut geschaut, 7 Stellen gefunden. Bei allen 7 ging es um körperliche Heilung. Nicht ein einziges Mal davon ging es darum, dass Jesus jemandem gesagt hat, jetzt kommst du in den Himmel. Nun, Jesus hat von dem Himmel gesprochen. Der hat von unserem Verhalten in Bezug darauf. Aber wenn Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet, war das jedes Mal in Bezug auf jemand, der eine körperliche Heilung erlebt hat. Jesus hat unsere Rettung nicht auf die Seele beschränkt. Und ja, ich denke, es ist vielleicht das größte Irrtum des modernen Christentums, dass wir Körper gegen Seele immer wieder ausspielen. Und ich rede jetzt bewusst ein bisschen in Schubladendenken, ein bisschen die hier, die hier. Und ich verstehe, dass es in der Wirklichkeit sich nicht so sauber trennen lässt. Aber um diesen Gedanken nachzuvollziehen, gestatte es mir an dieser Stelle ein bisschen im Schubladendenken zu reden. Es gibt Kirchen, die legen großen Wert auf die Soziallehre von Jesus. Die sagen, es ist unsere Aufgabe, Menschen, die hungrig sind, zu essen zu geben und Menschen, die keine Behausung haben, Obdach zu geben. Und Ja, da, also das mit dem Geist, mit der Lehre von Jesu Tod und so weiter, naja, das ist sekundär, weil es darum geht, dass wir diesen Menschen helfen. Und dann gibt es Kirchen, die eine große Betonung darauf legen, wir müssen die Seelen retten. Die Menschen müssen dazu gebracht werden, dass sie in den Himmel kommen werden. Weil was mit ihrem Körper passiert, das ist uns sowieso egal, weil das fällt sowieso weg. Wieder. Das ist keine christliche Lehre. Jesus hat diesen beiden nicht voneinander getrennt. Der hat die beiden zusammengebracht. Und es ist oh so wichtig, dass wir das auch tun. Dass wir das niemals aus den Augen verlieren. Beides gehört zusammen. Denn das ist das, was Jesus uns gelehrt hat. Das ist das, was wir durch die gesamte Bibel vorne bis hinten finden. Und Enthaltsamkeit hat damit zu tun, dass wir unseren Körper nicht missbrauchen. Und ich finde, dieser Gedanke kann unsere Betrachtung der Frucht des Geistes einen neuen Aspekt verleihen. Diese Tugenden haben durchaus mit unserem Umgang mit anderen Menschen und unserer Beziehung zu Gott zu tun, aber sie haben auch mit unserer Beziehung zu uns selbst zu tun. Wieder. Weder die restlichen Begriffe, die wir bei der Frucht des Geistes noch bei Enthaltsamkeit, geht es darum, dass wir uns zusammenreißen, um eine Selbstoptimierung zu erreichen, sondern es ist die Frucht des Geistes. Gottes Geist lädt uns ein, beziehungsweise wir sind aufgefordert, unser Leben für das Wirken seines Geistes zu öffnen, dass er uns auch ansprechen kann, wo wir Schwächen haben, dass er uns erneuern, verändern kann. Der Heilige Geist wird uns auch auf Sünde in unserem Leben aufmerksam machen. Schließlich wird Sünde das Wirken des Geistes in unserem Leben entgegenwirken und das Wachstum der Frucht des Geistes hindern. Jesus will die Herrschaft in unserem Leben über Geist, Leib und Seele haben. Er ist nicht für einen Teil von uns gestorben. Er ist für unser Ganzes gestorben. Noch ein Aspekt möchte ich zum Abschluss von dieser Reihe erläutern. Ich hatte in früheren Predigten gesagt, die Tatsache, dass die Liebe an erster Stelle steht, hat damit zu tun, dass die Liebe am wichtigsten ist. Aber die Tatsache, dass Enthaltsamkeit am Ende der Liste steht, bedeutet nicht, dass die Enthaltsamkeit am wenigsten wichtig wäre, sondern diese beiden Begriffe haben eine Klammerfunktion. Sie halten diese ganzen Begriffe zusammen, könnte man sagen. Wahre Liebe ist etwas, was uns immer wieder etwas kosten wird. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Von daher verlangt die Liebe unweigerlich Selbstbeherrschung. Das bedeutet, dass wir Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung praktizieren müssen, um wirklich lieben zu können. Die Frucht des Geistes ist erstrebenswert. Sie bleibt für uns eine Aufgabe, denn keiner von uns ist vollkommen. Keiner von uns ist schon angekommen. Aber unser Gott, der hat so Wunderbares mit uns vor. Und er will noch mehr in uns. Ja, höre das bitte. Er möchte noch mehr in dir vollbringen. Dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass du Gott mit deinem Leben verherrlichst. Und dass du dann auch selber erlebst, wie es ist, unter seinem Schutz zu stehen. Vertraue auf ihn und geh mit ihm. Fang mit dem Heiligen Geist immer wieder neu an und erlaube es ihm, auch mit dir immer wieder einen Neubeginn zu machen. Wie Jesus es gesagt hat in Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Amen.